Ich möchte heute mit einer Frage einsteigen, die so ein bisschen weiter weg ist als das Predigtthema. Ich habe mich einmal mehr wieder gefragt, wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist eigentlich meine Bestimmung da? Warum lebe ich? Und ich habe gemerkt, wenn man Leute fragt, so ein bisschen Vorurteile haben von der Kirche, dann haben sie meistens so ein bisschen den Eindruck wie der Fritzli, oder? Der Fritzli, der ist an einem Sonntag selber in den Gottesdienst gegangen. Und dann nachher ist er bei den Eltern am Mittagstisch gehockt und die Mutter hat gefragt, du Fritzli, was hat eigentlich heute der Pfarrer predigt? Der Fritzli hat kurz müssen überlegen und hat gesagt, ich glaube, es ist um Sünde gegangen. Sagt Mutter, aha, ja. Aber der Fritzli hat nicht weitergemacht. Dann hat sie also gefragt, ja, und was hat denn der Pfarrer gemeint? Und dann hat der Fritzli gesagt, also ich glaube, er ist dagegen gewesen. Und die Geschichte zeigt mir etwas von dem, was viele Leute denken, wenn sie auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen. Jetzt muss ich mir meine nächste Portion To-do abholen. Also das Nächste, was ich muss machen oder wo ich muss dagegen sein oder eben wie das Leben funktioniert. Und ich habe gemerkt, das ist nicht unsere Bestimmung. Es ist nicht unsere Bestimmung, dass wir in den Gottesdienst gehen, um unsere nächsten To-dos abzuholen, weil die haben wir meistens in unserem Leben schon mehr wie genug. Es ist nicht unsere erste Bestimmung. Wenn wir heute da in dem Gottesdienst sitzen, dann hoffe ich, auch wenn ich nachher ein paar Sachen werde sagen, wie man an das Thema könnte angehen, dass nicht das zuallererst bleibt, sondern dass eins wieder mal ganz klar bleibt und wird, dass es zuallererst Jesus Christus um eine Beziehung von uns zum himmlischen Vater geht. Es ist nicht in erster Linie es, ich bin dagegen oder ich bin für das und ich mache das und so weiter, sondern es ist in allererster Linie ein Leben von einer Beziehung. Und wenn wir heute darüber nachdenken, Gottes Stimme hören, dann werden wir das unter dem Aspekt machen, dass nämlich Beziehung dort existiert und bestehen bleibt und lebt, wo geredet wird. Ich habe sogar die These, dass dort, wo nicht mehr geredet wird, dass das sozusagen wie zu einem kritischen Punkt in einer Beziehung wird. Wenn in einer Beziehung nicht mehr geredet wird, dann ist man an einem ganz kritischen Punkt. Das muss nicht heißen, dass die Beziehung stirbt, weil man kann ja wieder anfangen reden, oder? Aber wenn nicht mehr geredet wird, dann ist eine Beziehung an einem ganz kritischen Punkt. Und deswegen ist der erste Punkt heute für mich der wichtigste im ganzen Ding. Also wenn ihr heute heimgeht und eure Mutter fragt am Mittagstisch, was hat der Alex predigt, dann nehmt doch am besten den Punkt mit, weil das ist der Hauptpunkt von meiner Predigt. Deshalb habe ich ihn aufs Eis gesetzt, also ganz zuvorderst. Und der Punkt heisst, Gott redet. Das ist der Punkt, wo heute der sollte nachher ganz klar sein. Weil da werden wir einen Haufen Beispiele hören dazu. Zum Beispiel dort in der Schöpfungsgeschichte sagt man dazu, also in der Geschichte, wo darüber erzählt wird, wie Gott Himmel und Erde und eben auch die Menschen geschaffen hat. Das ist eine wunderbare Geschichte, die sehr auch poetisch, wenn man das im Hebräischen kann lesen, es ist sehr ein poetischer Text, sehr ein schön geschriebener Text. Und es ist ein Text, der mich immer wieder fasziniert, egal welches Thema ich angehe. Vielleicht habt ihr das schon herausgefunden, jetzt so nach einem Jahr wäre das möglich, das herauszufinden. Der Alex fängt immer wieder bei Adam und Eva an. Das ist so wie eine Krankheit bei mir, oder man könnte auch sagen, das ist so ein Prinzip bei mir. Weil ich merke, gerade in der ersten Seite ist so viel ganz Wichtiges, wo hinterher die gesamte Bibel beeinflusst, die gesamte Bibel auch prägt. Ich werde euch reinnehmen in die Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Mensch schafft. Und wir lesen da miteinander, für die es mitlesen am Beamer, der 1. Mose 1 ab Vers 27. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, aber ohne weil das Wesentliche zu verschlucken. So schuf Gott die Menschen und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Als von der ersten Sache, wo Gott macht mit dem Mensch, er geht nicht schutten, er redet. Obwohl das ja nicht immer ein Gegensatz ist, man kann auch während dem Schutten reden. Und er redet auf eine Art und Weise, wo mich enorm berührt. Weil er sagt nicht, mach das nicht, pass dort auf, so Fritzli-mäßig, oder? So Pfarrer-Fritzli-mäßig. Sondern er sagt, seid fruchtbar und vermehret euch, füllt die ganze Erde. Und das ist das, was er in seiner Liebe, in der Verse vorher steht, das, was er sich in seiner Liebe ausdenkt hat. Und das gibt er den Menschen und stellt das ihnen zur Verfügung. Und wenn man dann merkt, oder, wie die Geschichte weitergeht, es dauert nur zwei Seiten. Ich kann euch leider keine Zeitangabe geben, weil es steht schlicht nicht drin. Aber es dauert nur zwei Seiten in der Bibel und dann sind wir an einem anderen Punkt. Und zwar an dem Punkt, wo die Menschen das, was Gott nachher gesagt hat, missachtet, das Vertrauen ist gebrochen und die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist gestört. Wir steigen dort wieder in den Bibeltext ein, das ist 1. Mose 3. Also es ist nach dem, was man in der Bibel der Sündenfall nennt, oder? Also die Beziehung ist auf eine Art zerbrochen, die ist kaputt in einer Art und Weise, weil der Mensch das Vertrauen, das Gott in ihn gesetzt hat, nicht zurückgegeben hat. Und dann finden wir uns in dieser Geschichte wieder im 1. Mose 3. Dort heißt es im Vers 8, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Wir gehen jetzt nicht näher auf den Inhalt von dieser Szene ein, sondern ich kann euch schon farblich sozusagen an das herführen, was ich am wichtigsten in dem Ganzen halte. Und zwar das Wichtigste, was mir in dem Text entgegenkommt, das grundsätzliche Vertrauen zwischen Gott und Mensch ist zerbrochen, weil die Menschen nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Die Grenze, die Gott gesetzt hat, nicht beachtet haben. Und obwohl die Beziehung jetzt in einer anderen Art und Weise abgelaufen ist, ist etwas gleich geblieben. Etwas ist gleich geblieben nach dem Sündenfall. Und zwar, dass Mensch und Gott miteinander kommunizieren. Und zwar nicht nur in der Art und Weise, dass Gott etwas sagt und der Mensch soll das endlich mal machen. Schau, eine Art Kommunikation, so wie heute Morgen. Ich sage es jetzt mal und ihr habt brav zuzuhören und dann vielleicht noch das machen, was ich sage. Nein, es ist ein Dialog. Schaut genau her, deswegen habe ich es grün und gelb gemacht, dass einem gerade ins Auge springt. Gott rief nach dem Menschen, der antwortete. Gott fragte, der Mensch erwiderte. Es ist ein Dialog, es ist ein Miteinander, es ist ein Losen und ein Reden und ein Losen. Und wenn man dann nachher in die Bibel hineinschaut, dann kann man im Grunde jede Story nehmen, die man so im Kids-Treff oder sonst wo vielleicht kennengelernt hat. Die Story vom Abraham und der Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Miriam, Josua, Gideon, Deborah, Samuel, Simeon, Jesus, die Jünger. Es zieht sich durch die gesamte Bibel durch, dass Gott den Dialog mit uns Menschen will. Zieht sich durch die ganze Bibel durch. Es gibt so ein paar Stellen, da heißt es, das Wort Gottes wurde weniger oder war wenig. Aber selbst in diesen Situationen ist völlig klar, dass Gottes Rede nicht aufgehört hat. Die Samuel-Situation ist so etwas, oder? Da heißt es eben, Gottes Reden wurde weniger. Und trotzdem, Gott redet weiterhin. Auch dann zu dem kleinen Bub. Und ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich Gottes Rede so wichtig für uns? Warum ist das so enorm wichtig? So, dass ein Rolf heute Morgen hätte mir sagen, eigentlich würde ich selber gerne über das predigen. Es ist so wichtig, weil es um Beziehung geht. Um Beziehung eben fundamental mit Reden und Hören zu tun hat. Und das ist das, was mir am wichtigsten ist, wenn ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen sage. Das Erste und das Wichtigste ist, was Jesus Christus mit dem Reden mit uns vorhat, ist, dass er Beziehung knüpfen will. Er will die Beziehung festigen. Er will die Beziehung erneuern, wenn das nötig ist. Er will, dass wir Beziehung können leben. Und das geht eben, wie das bei uns Menschen auch so ist, über Reden und Hören. Im Jesaja 43 ist so ein Vers, wo er auch wieder völlig deutlich macht, es geht zuallererst in allererster Linie um Beziehung. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das heißt nichts anderes als, ich habe dich gerufen in die Beziehung zu mir. Ich habe Welle, dass du da mit mir unterwegs bist. Das ist deine erste und grundsätzlichste Berufung, deine erste und grundsätzlichste Bestimmung auf dieser Welt, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn wir uns vielleicht einmal schwer tun mit dem, was Gott heute in unsere Situationen möchte sagen, dann lasst uns doch vor allem an dem festhalten, dass er uns innerüft in die Beziehung, dass er uns mit Namen kennt und dass er wette, dass wir mit ihm unterwegs sind und bleiben. Und neben dem, dass für Gott wichtig ist, dass wir Klarheit haben über die Beziehung zu ihm, gibt es noch so ein paar andere Sachen. Ich habe da zum Beispiel rausgenommen Platzanweisung als ein Punkt. Im 2. Samuel gibt es den interessanten Dialog und ihr merkt, es ist wieder ein Dialog. Es ist nicht einfach ein Reden von Gott und ein Hören und fertig. David fragte den Herrn, soll ich jetzt in eine der Städte des Stammes Juda übersiedeln? Er erhielt die Antwort, ja. Wohin soll ich gehen? Fragte er weiter. Die Antwort war, nach Hebron. Und so kam David nach Hebron. Ich habe es euch wieder mit den Farben probiert deutlich zu machen. Es ist ein Dialog. Es ist nicht einfach Gott redet und der Mensch loset und fertig, sondern es ist ein wirkliches Reden, so wie wir normalerweise reden. Frage, Antwort, Gegenfrage, wieder Antwort. Und so habe ich das auch vor etwa 2 Jahren gemerkt, wie Gott angefangen hätte reden. Alex, es gibt noch etwas anderes als das Töstal. Also gut, das habe ich vorher schon gewusst. Aber es gibt vielleicht noch einen anderen Wirkungsort für dich als das Töstal. Und nach und nach haben sich Türen geöffnet, nach und nach sind Gespräche entstanden. Und heute bin ich da schon fast ein Jahr. Und ich sage, und siehe, es war sehr gut. Ich freue mich, dass ich da bin und dass Gott mir die neue Platzanweisung gegeben hat. Und ich bin froh, habe ich das schon können, wie Gott wie abholen, bevor die Sachen schon fix gewesen sind. Gottes Rede als Platzanweisung. Aber auch Gottes Rede in Bezug auf Zukunftspläne. Wir haben da einen Abschnitt aus Nehemia, da heißt es, als ich, und Nehemia redet da vor sich, als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Und dann kann man sich ja überlegen, was hätte er eigentlich gewartet, 3 Tage? Und meine Antwort ist, er hat gewartet, bis ihm Gott Klarheit gegeben hat, was eigentlich so los sei. Und dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte. Da hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Das ist nicht gerade 5 Minuten nach dem Bibellesen. Und zack, bumm, ist es klar gewesen. Der hat irgendwie 3 Tage gewartet, so verstehe ich zumindest die Stelle. Der hat 3 Tage gewartet, um Klarheit zu bekommen in seinem Herz. Also das heisst, dort, wo er dann hat Entscheidungen müssen fällen, das Herz ist im hebräischen Alten Testament, ist das immer der Ort, wo der Verstand, der Wille, die Entscheidungen stattfindet. Das ist das Herz im Hebräischen. Also weniger der Gefühlssitz von den Gefühlen, aber das ist völlig klar. Er hat dort gewartet, bis Klarheit entsteht in seinem Herz und bis klar wird, was will eigentlich Gott. Ich habe letzten Sonntag die Möglichkeit gehabt, im Prisma, das ist die FEG Rapperswil, den Gottesdienst zu feiern. Ich bin zusammen mit dem Adi Grünenwald bei einer Weiterbildung dort gewesen. Die ist 4 Tage lang gegangen und die haben das so eingefädelt, dass man dann auch dort in den Gottesdienst geht, um etwas von dieser Gemeindearbeit, die dort am Laufen ist, etwas live auch mit überzukommen, eben im Gottesdienst. Und dann ist mir recht schnell aufgefallen, dass die eine bauliche Veränderung gemacht haben. Die haben, obwohl sie jetzt eigentlich bei der Baueingabe sind für das neue Gebäude, wo sie bauen wollen, die wollen etwa für 1000 Leute wollen die bauen, zumindest in Rapperswil. Und im Moment haben sie so einen Gottesdienstraum etwa 3-mal so groß wie da. Und die haben eine Veränderung vorgenommen. Und zwar haben sie neue Klimaanlagen in ihrem Raum. Warum? Weil es sind ein paar Leute fast kippet in den Gottesdiensten voran. Und sie müssen sagen, wir wollen nicht erst einen Notfall haben, da inne, bis wir etwas machen. Finde ich im Grunde einen guten Gedanke. Dann bin ich heimgekommen an dem Sonntag und Miriam war da im Gottesdienst gewesen. Und sie hat gesagt, du Alex, ich wäre fast kippet. Es war so heiß gewesen da inne. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Am Freitag war es, ist der Benjamin Müller zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, du Alex, hast du mal gemerkt, wie heiß im Gottesdienstraum ist? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon davon gehört. Dann hat er gesagt, du Alex, die Brasilianer, die vorher da in Miete waren, die haben doch ein Klimagerät zurückgelassen. Die haben das nie abgeholt, obwohl ich zigmal probiert habe, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Dann hat er gesagt, komm, wir probieren etwas. Ich habe gesagt, super, wir probieren etwas. Wir haben das Klimagerät aufgeholt und haben das mal da notdürftig reingestellt und haben es mal angelassen und haben mal überlegt, was passiert, oder haben mal geschaut, was passiert da. Es ist tatsächlich etwas passiert. Von 30 Grad ist, also von über 30 Grad ist so aufs 28 Grad rein, runtergekommen. Dann haben wir gemerkt, das rünnt, haben dann müssen einen Schlauch besorgen und so. Also es ist noch ein bisschen mit Details verbunden gewesen. Aber ich habe einfach gestaunt, oder? Wie so eins ums andere zusammenkommt. Zukunftspläne, Sachen, die Gott wie vorbereitet. Und ich sage nicht, dass das so bleibt dahin, gell? Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Es kann aber auch eine Dienstanweisung sein. Und ich habe einmal mehr gestaunt auf die konkrete Anweisung, wo Gott da einem Mann gibt, der ihn kennt und an ihn glaubt. Da heißt es Apostelgeschichte 9. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Wir sehen da wieder, das Reden von Gott ist immer koppelt an die Beziehung, oder? Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, auch wieder, das Rufen beim Namen. Ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Wahnsinn, der Detaillierungsgrad da in der Klarheit, wie der Hananias weiß, jetzt geht's drum, Füdli lupfen, losgehen, Hand auflegen, beten. Unglaublich. Gott redet ganz konkret in die Situation zu dem Hananias. Ist interessant, von dem Mal lesen wir sonst nichts mehr nachher und nichts mehr vorher. Aber die Geschichte ist überliefert. Warum? Ich glaube, weil es einfach etwas zeigen sollte. Es kann aber auch sein, dass Gott einen durch sein Reden vorbereitet auf Veränderung. Und ich finde das erstaunlich, weil ich habe den Petrus, also der Petrus, der in der Bibel beschrieben wird, immer so als ein spontaner eingeschätzt. Aber in dem Fall hat der Petrus so ein Unterstützung von Gott gebraucht. Er hat ein Vorbereitung auf die Veränderung gebraucht, die nachher hätte geschehen sollen. Und zwar, dass Heide, also nicht Juden, sondern eben Heide, auch zum Glauben können an Jesus kommen. Da hat es ein bisschen Vorbereitung gebraucht für den Petrus. Und wir hören mal rein in die Geschichte, in Apostelgeschichte 10. Nun hörte er eine Stimme, also Petrus, auf Petrus, schlachte und iss. Also es ist da das Tuch mit den grusigen Tieren, ist da auf und abgekommen. Und für den Petrus ist das ein No-Go gewesen. Und deswegen hat er gesagt, auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte die Stimme. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert, danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Wir sehen dort etwas, Petrus wird vorbereitet durchs Reden von Gott, durch ganzes konkretes und sehr spezielles Reden von Gott, wird Petrus vorbereitet auf die Situation, dass nachher ein Heide zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und wir merken, das ist für den Petrus so etwas Unglaubliches gewesen, dass er es bis vorbereitet gebraucht hat. Und das ist ganz lässig, wenn wir merken, wie Gott uns vorbereitet durch kleine Sachen. Weil das ist ja noch nicht, die Geschichte ist dann am Weiterlauf, aber das ist ja nur der Anfang von dieser Geschichte. Ich habe in der Vorbereitung ein Buch in die Hand bekommen. Zwei Prediger, wo ich gesagt habe, ich will mal ein bisschen über das Thema ich mal ein bisschen predigen. Dann hat ein Prediger gesagt, Alex, nimm das Buch. Und dann habe ich mit dem nächsten Prediger darüber geredet. Und dann hat er gesagt, nimm das Buch. Also ich habe das Buch genommen. Das Buch kann man kaufen. Ich finde das auch noch gäbig, weil das ist so überschaubar. Also das hat gerade mal 77 Seiten. Das kann man auch mal lesen. Und das ist sehr, sehr gut geschaffen, finde ich. Es nimmt den ganz biblischen Aspekt auf und erklärt, wie man ganz klar und deutlich heute auch noch Gottes Stimme kann hören. Und ich habe gesagt, gut, bevor ich das predige, mache ich das erstmal selber. Also habe ich das gemacht und ich habe mich dort an den Punkten, habe ich mich so ein bisschen entlang gehangelt. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal die ganze Punkte muss nehmen. Es ist auch nicht das neues Gesetz, so geht's und nicht anders. Sondern es ist einfach eine Idee, wie das ganz konkret kann gelingen. Gottes Stimme heute ganz klar zu hören. Ich fange an damit, dass ich mir eine Frage aufschreibe. Weil, wenn du Gottes Stimme konkret hören und hast gar kein konkretes Anliegen, kann das auch passieren. Aber manchmal ist es noch gut, wenn man eine ganz konkrete Frage hat. Zum Beispiel, was ist im Moment für die Familie dran? Oder, welche Person soll mir vorschlagen für Mitarbeit in der Gemeindeleitung? Oder, die Frage stellt sich mir fast täglich, soll ich nochmal ein theologisches Buch kaufen? Ich schreibe eine ganz konkrete Frage auf. Und dann, weil ich weiß, wie ablenkbar ich bin, steht schon in meinem Erstklasszeugnis, Alex Flohr lässt sich sehr leicht ablenken. Also wenn ihr mal bei mir zu Besuch sind, kann ich euch das zeigen, ist herrlich. Steht auch drin, Alex kümmert sich sehr verantwortungsvoll um die Blumen. Also es ist nicht nur schlecht drinnen gestanden, habe ich will sagen. Aber das ist völlig klar. Alex Flohr lässt sich sehr leicht ablenken. Und das ist bis heute ist das so eins von den Sachen, wo ich am Kämpfen bin. Und vor allem, wenn ich in meinem Büro an meinem Stehpult bin, das heißt abgekehrt von meiner Tagesarbeit, dann bin ich ganz schnell versucht, mich umzukehren und wieder an den Schreibtisch zu zöckeln und irgendetwas Nächstes zu machen, zum Beispiel den nächsten Newsletter mir auszudenken oder so irgendetwas. Deswegen, das ist brutal für mich, wie viel Konzentration ich brauche, um einfach nur mal dranbleiben, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören. Und manchmal geht das 2 Minuten, ich bin schon wieder irgendwo sonst. Deswegen, das Zweite, ich bitte Gott um seinen Schutz für die Zeit, weil ich merke, wie enorm wichtig das für mich ist, dass ich Gottes Stimme höre, aber auf der anderen Seite, wie schnell das schwierig wird, weil ich tausend andere Sachen im Kopf habe. Und ich bitte ihn um Konzentration, ich bitte ihn um Klarheit in seinem Reden, ich bitte ihn auch um Schutz und ums Binden vor der Aktivität vom Find. Und dann habe ich mir so eine kleine Redewendung angewöhnt, weil das mir wie nochmal selber hilft, zum Klarmachen, was machen wir jetzt eigentlich da. Das ist das Dritte. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich habe das abgeschrieben. Das ist nicht von mir. Aber ich finde das noch gäbig, weil das ist ganz häufig in der Bibel, sehen wir den Satz. Und deswegen finde ich ihn nicht falsch, mal grundsätzlich. Und deswegen kann ich ihn auch gut auf mich nähen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und dann ist mir wieder ganz klar, um was geht es jetzt? Und dann stelle ich meine Frage und lass einfach an. Und dann kann sie, ich weiß nicht, ob ihr auch schon so in Sitzungen gewesen sind, wo jemand gesagt hat, jetzt machen wir mal ein Brainstorming. Das war sehr modern gewesen, eine Zeit lang macht man ein Brainstorming, oder? Und dort ist eigentlich das Gleiche. Erstmal schreibt man einfach alles auf. Egal, was für ein Kabis das ist, oder? Und das ist ganz wichtig, dass man zuerst mal einfach alles darf aufschreiben. Und ich merke, bei mir fängt normalerweise, weil ich bin ja ein Theologe, oder? Und dann fängt sofort der Filter an. Nein, unbrauchbar, nein, Gott, nicht, dem abschneiden, tick. Und ich merke, das ist hinderlich in dem Moment. Ich wette in dem Moment einfach mal sammeln. Und deswegen schreibe ich einfach mal alles auf, was kommt in dem Moment. Das kann sein ein Bild, das ist noch einmal ein Bild. Das kann sein ein Bibeltext oder einfach nur ein Wort. Oder es kann sein irgendwie so Klarheit im Buch rein, so, das ist es jetzt. Und dann kommt das Prüfen nachher, nach dem. Dann kommt das Prüfen. Dann gang ich schauen, bei den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, steht das wirklich so in der Bibel oder habe ich mir das jetzt einfach mal ausgedacht? Dann frage ich mich, steht das in der Bibel und entspricht das auch dem, wie Gott handelt und wirkt? Weil in der Bibel steht noch viel, zum Beispiel hänge dich an diesen Baum, steht auch in der Bibel. Das wäre nicht in seinem Sinn, oder? Aber es steht in der Bibel. Also da müssen wir aufpassen, deswegen ist es gut, wenn man es nicht nur an der Bibel prüft, sondern an dem, was der Geist Gottes uns auch aus der Bibel klar macht. Dann habe ich Frieden darüber und schlussendlich die Frage von, wie ist das eigentlich, wie sehen das andere Christen? Ich glaube zutiefst, es ist gut, wenn wir nicht als Christen allein unterwegs sind. Es ist ganz wichtig. Und gerade auch in dem Bereich Reden von Gott, ist es enorm wichtig, dass wir Ergänzung und Bestätigung, aber auch mal eine kritische Rückfrage haben. Und das können wir nicht von uns aus selber machen, sondern da ist es wichtig, dass wir einander mitteilen und einander auch teilhändler, also dass wir einander das zeigen und einander das auch preisgeben. Ich finde es ideal, das in einer Kleingruppe zu üben. Und ich weiß von Kleingruppen, die das auch machen, regelmäßig. Und dann hinterher, dann danke ich ihm einfach für das, was gekommen ist. Und ich muss jetzt nicht angeben, weil es ist einfach so. Ich habe zig Fragen gestellt, habe ich keine Antwort bekommen. Es ist nicht immer so wie mit dem Klimagerät. Und dort habe ich im Grunde genau eine Antwort bekommen. Ich habe kurz mit dem Didi-Gäste über das Thema Klimagerät gesagt, dann hat er gesagt, alles das brauchen wir nicht. Ja? Eindruck von anderen Christen, alles das brauchen wir nicht. Eben, ja. Und dann gilt es zu prüfen. Dann gilt es zu fragen, ja, was ist jetzt richtig? Was ist jetzt wichtig? Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation weiter? Im Moment steht es noch da, aber wir können es auch morgen wieder in den Keller räumen. Und für mich ist das einfach gut, dass ich nicht allein unterwegs bin in dem Moment. Wir sind heute eingestiegen mit biblischen Geschichten, wo Gott redet. Und zwar nicht einfach redet, dass bei den Menschen alles klar ist, sondern wir haben viele Geschichten gesehen und gehört, wo es einen Dialog gegeben hat. Ein Gehen und ein Nähen, ein Hören und ein Reden. Und wir haben dann gemerkt, es ist sehr konkret zum Teil. Sehr konkret. Platzanweisungen, Dienstanweisungen, Zukunftspläne oder einfach nur Klarheit in die Situation inne. Und ich habe mich gefragt, was sind so Situationen in meinem Leben, wo ich besonders gerne die Stimme von Gott in Anspruch nehme, weil ich merke, da geht es nicht nur darum, esse ich jetzt eine Suppe oder esse ich ein Brötli. Und ich habe es mal so auf ein paar Themen konzentriert. Für mich ist ganz wichtig, Bereiche, wo ich Gott frage, wichtige Entscheidungen. Entscheidungen, wo ich nicht jeden Tag fälle, schwarze Socken oder helle oder eben so Zeugs, finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber es gibt wichtige Entscheidungen, da frage ich Gott. Kindererziehung, ach, was habe ich letztens alles Gott gefragt? Ich bin noch nicht durch. Unsere Kinder sind auch noch nicht draußen. Oder Pflege von der Ehe. Was ist dran in unserer Ehe? Wie behalten wir sie lebendig? Oder wenn es darum geht, neue Ziele zu finden, jetzt auch in der Gemeindeleitung, wie geht es darum? Was machen wir in der nächsten Sitzung? Was ist das Ziel vom nächsten Mal, wenn wir uns treffen? In der Kleingruppe. Denn im Bereich von den Diensten, oder? Meistens ist das ja so, dass man nicht nur eigentlich für eigentlich angefragt wird, sondern für ein paar Mal oder für ein Jahr gerade oder für ein halbes Jahr. Da finde ich es wichtig, dass man nicht einfach nur zusagt und sagt, ja, mache ich. Sondern dass man fragt, welchen Dienst? Wie lang? In welcher Art und Weise? Oder wenn man irgendwo ansteht, auch in der Arbeit oder in einer Beziehung oder in sonst einem Thema, und bei Anschaffungen. Wir sind nach dem Hochzeit noch dort an dem Platz vorbeigekommen, wo Tesla seine neue Produkte vorgestellt hat. Wow. Also am liebsten hätte ich gerade einen mitgenommen. Es hat dort so einen Sechsplätzer, der hat es mir also besonders angetan. Der hat Flügeltüren. Wahnsinn. Aber da habe ich nur ganz kurz müssen herhören und es ist sofort klar gewesen. Das war sofort klar. Und da habe ich wieder sagen, danke, Herr Jesus. Machst du es einfach klar, oder? Wir dürfen reinhocken, wir dürfen uns verlieben, wie so eine Verliebtheit ist ja auch mal etwas Schönes, oder? Aber wir kaufen es nicht, oder? Es ist völlig klar. Es ist nicht unser Auto. Genau. Für die Leute, die finden, ja, das war jetzt wahnsinnig viel. Ich habe euch vor allem die Stichpunkte und das Zeug da wieder auf den Predigtflyer draufgedruckt. Ich habe ein paar mehr ausgedruckt heute. Und ich empfehle allen, die das auch in der Kleingruppe wollen, vertiefen das Thema. Könnt doch das Buch kaufen, kostet 16 Franken. Aber ist es auf jeden Fall wert. Und bleibt an dem Thema dran. Ich habe gemerkt, in einigen Fragen habe ich keine Antwort bekommen. Und ich bin froh, dass ich dann nicht aufgehört habe. Es ist so schnell, dass man sagt, ja, das funktioniert bei mir nicht. Oder, ja, nein, das habe ich auch schon probiert. Oder, ja, ja, das mag ich in der Theorie verheben, aber in der Praxis funktioniert das nicht. Lassen wir nicht locker. Das ist das, was der Feind will. Dass wir in dieser Beziehung zu Jesus wie auf Abstand gehen und sagen, ja, das mit dem Dialog, das mag zwar in der Bibel noch irgendwie funktioniert haben, aber bei mir funktioniert das nicht. Lassen wir das bitte nicht zu, sondern lasst uns dranbleiben und lasst uns miteinander dranbleiben, gerade in dem Bereich, weil es ist viel zu wichtig, als dass wir da etwas verlieren.